Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Ja, buongiorno tutti und tutte. Ich weiß nicht, wie das im Italienischen gegendert wird. Keine Ahnung. Denn auch das der neutrale Plural ist tutti. Buongiorno tutti. Das war zumindest damals die Anrede für guten Morgen alle miteinander. Damals vor langen, langen Zeiten, als Marco Polo aufbrach, den Handelsweg nach China zu entdecken oder was weiß ich, was da gemacht. Weiß man, hat er das gemacht in China? Ja, doch, das war der Handelsweg nach China. Und wir nach Rom gefahren sind. Marco Polo war Venezianer und ich rede über Rom. Das liegt daran, dass ich gerade wieder alte Lire-Scheine gefunden habe. Ich mache dann nachher Fotos davon und werde die. Die sind toll. Die haben wir als Kinder, wir waren als Kinder vollkommen fasziniert. Ich weiß noch von diesen Lire-Scheinen. Also ich erinnere mich noch an die ganz alten, die waren irgendwie schwarz und grau und hatten einen bärtigen Mann, aber mit einem kurzen Bart und kurzen Haaren. Und irgendwann kamen dann in den 80ern die neueren Lire-Scheine, die waren eigentlich sehr klein. Also von der Größe fast schon wie Spielgeld, das wir ja als Kinder vollkommen faszinierend fanden. Spielgeld war einfach das Allergeilste in die Sparkasse oder in die Raiffeisenbank. Ich mache jetzt für keins von beiden Werbung. Ich nenne das nur. Zu marschieren und Spielgeld zu verlangen. Ich glaube, das bessere Spielgeld gab's, wenn ich mich erinnere, in der Sparkasse, aber von meiner Oma aus war es näher zur Raiffeisenbank. Das bessere Spielgeld sah zum einen besser aus, hatte größere Scheine und die Münzen konnte man ausstanzen. Man musste die nicht ausschneiden, sondern konnte die ausstanzen. Denn kleine Münzen aus Pappe auszuschneiden, dafür waren unsere Kinderfinger einfach zu ungeschickt. Und Lire-Scheine waren einfach faszinierend, vor allem als ich begriffen habe, dass da so große Zahlen drauf stand. Das hier sind 1000 Lire-Scheine. Das war damals. 1000 Lire. Eine Mark? Nee, zu der Zeit waren es ja noch nicht. Zu der Zeit war 1000 Lire 2 Mark. 500 Lire, das war dann eine Münze. Gab es damals schon 500 Lire Münzen? Das waren diese Doppelmünzen, die wie heute mit dem aus zwei Materialien, einen Außen- und Innenring, wie jetzt der Euro aussieht, das kennt man ja jetzt. Mittlerweile doch schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Mein Gott, werde ich alt. 20 Jahre, glaube ich. Dann kam der Euro 2002. Boah. Und die Lire, man hat diese großen Zahlen und ich fand das faszinierend, 1000 Lire, ein Tausender in der Hand zu haben, weil das war für uns Kinder natürlich, dass der geilste aller Geldscheine war der 1000-Mark-Schein mit ich glaube, Adam Riese drauf. Das ist dieser Bärtige, den großen schwarzen Bart und den, das fanden wir toll. Und dann hier auf dem 1000-Lire-Schein ist nämlich Marco Polo abgedrängt. Das ist der kleinere Schein mit auf der linken Seite eine helle Aussparung, dann die 1000 senkrecht gestellt, darüber das Wappen, das muss das venezianische Wappen sein, dann steht da Lire Mille. Lire 1000, ja, also einmal 1000, unten Banca d'Italia und im rechten Bereich, so im goldenen Schnitt, nicht die Hälfte, goldener Schnitt, würde ich sagen, denn die Italiener, die wissen was, wie das geht. Ein Muster aus Drachen und Papageien und pflanzlichen Ornamenten und dann grau, der traurig blickende Kopf von Marco Polo mit wallendem Bart und Haupthaar, grau. Auf der Rückseite sehen wir den Dogenpalast. Hochkant, hochformatig. Das fand ich immer interessant, dass das ein hochformatiges Bild ist, der Dogenpalast. Und dieser Schein ist Decreto Ministerale Gennaio. Ist das eine Zahl? Das muss ich jetzt mal. Eine Brille davor. Ist das eine 8? Ich kann leider auch mit Brille nicht mehr gut sehen. Ich brauche endlich eine neue. Der 6. Sette ist 7. Sette Otto Nove. Ich tue so, als ob ich Italienisch kann. Ich kann kein Italienisch. Sei Gennaio. Gennaio ist wahrscheinlich der Monat. 1982, das war es, was ich wissen wollte. Das war alles, was mich interessiert hat. Diese Scheine sind von 1982 und ich habe 3 davon noch übrig. Ich habe mir die über all die Jahre aufgehoben, nicht etwa, wie sich das gehört, in irgendeinem Behältnis, einem Bilderrahmen oder einem Album oder so, sondern die lagen tatsächlich einfach nur im Regal rum. Seitdem. Toll, hä? Daneben lag auch noch ein anderer Geldschein, von dem ich noch nie rausgefunden habe, von wann er ist, aber der dürfte ungefähr aus der gleichen Zeit. Doch, was? 1993? Series 9? Der war von 93? Das finde ich jetzt erstaunlich, denn 93? Ich den unmöglich gekauft haben. Was heißt gekauft? Vielleicht ist es, das ist 3, eine 5, eine, vielleicht ist es eine 8, vielleicht ist es 85. Boah. Meine Augen lassen nach. Ich brauchte unbedingt eine neue Brille. 1995 oder 93. Das erstaunt mich. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist, was ich hier in der Hand halte, ist ein Dollarschein. Und zwar ein Dollar. One Dollar. The United States of America, in God we trust. One Dollar. Ein lausiger Dollar. Vorne drauf das Bild von George Washington. Ich besitze einen einzelnen Dollar. Und dass der von 1993 ist, das finde ich irritierend, weil ich mir, das kann dann nicht mehr der Originalschein sein. Ich sehe auch interessanterweise, das ist er nicht. Das ist er tatsächlich nicht, aber wo kommt der her? Denn der Originalschein, den hatte ich mir damals als Kind aus der Sparkasse geholt, habe, wie ich das damals gesagt habe, ihn mir gekauft. Ich möchte einen Dollarschein kaufen. Bin ich dahin zur Kasse? Dann hat man mir aufgeklärt, dass das so nicht heißt, sondern dass man Geld in Dollar umwechselt. Dann habe ich, wie viel? Nein, ich will aber nur einen Dollar haben. Dann wurde mir ein genauer Betrag genannt, den ich in D-Mark dahin legen musste. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch schon, weil ich das mich da vorher informiert hatte. Das waren, wenn ich mich richtig erinnere, 3 Mark, 5 und irgendwas. 3 Mark irgendwas. 3 Mark 65 oder sowas in der Art. Weiß ich noch. Das, also die 3 davor, die hat, das war eine Investition. Ich meine, das war klar. Man musste, vor allem 93 hätte mir das nicht wehgetan. Mein Gott. Aber als Kind war das Teil des Taschengeldes, dass man dann für etwas komplett Nutzloses ausgibt. Einfach nur, um einen Dollar zu haben, den man dann an die Pinnwand gepinnt hat. Und deswegen weiß ich, dass der das nicht sein kann, weil der Dollar, den ich damals hatte, der hatte kleine Löcher, mit welchen mit Stecknadeln hingepinnt hat. Und diese Löcher sind hier nirgendwo. Die würde ich erkennen. So gut sehe ich gerade noch. Und wenn nicht, würde ich sehr tasten. Ich bin ja nicht blind. Ich sehe nur das Kleingedruckte nicht so richtig gut. Ich brauche einfach eine neue Brille. Das ist alles. Aber damals war das einfach was Cooles. Ein Dollarschein an der Pinnwand. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat irgendein großer Bruder von irgendwem einen Dollarschein an seiner Pinnwand hängen gehabt. Und was große Brüder machen, musste cool sein. Also hat man das nachgemacht. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Dollarschein herkommt. Ich war nie in den USA. Es ist mir ein Rätsel. Aber der war auch im Regal. Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Was ich auch damals auch gerne gemacht habe, war selber Geld entwerfen. Geldscheine malen, machen Kinder natürlich auch gerne. Zu dem Spielgeld, das man ausschneidet, hat man ja auch selber Geld gebastelt. Und wenn man geschickt war, dann... Der Dollar hat überhaupt kein Wasserzeichen. Ist das so? Das Dollar kann ein Wasserzeichen haben? Enttäuschend. Der Lire-Schein hat ein Wasserzeichen. Sehr schön. Das traurige Gesicht von Marco Polo in dem hellen Bereich, vorne wie hinten, toll. Wenn man nämlich gut war, konnte man einen Schein mit einem Wasserzeichen herstellen, indem man statt ein Blatt zu nehmen und vorne und hinten drauf zu malen, sondern indem man jeweils 2 Blätter verwendet, die Vorderseite auf das eine Blatt, die Rückseite auf das andere, das übereinander legen, ausschneiden zusammenkleben, aber bevor man das macht, musste auf die Rückseite eines der Blätter das Wasserzeichen gemalt werden. Also mit irgendeinem Stift, der nicht zu hell und nicht zu dunkel war, das Motiv, das man da drauf gemalt hat, drauf, mein Gott, da werden jetzt gerade echt Kindheitserinnerungen wach. Wir haben damals unser Geld selber gemacht. Das möchte ich mal heute können, mir mein Geld selber machen. Also können würde ich es wahrscheinlich. Habe ich sogar den Teuro. Wo ist denn der? Wir haben vor vielleicht auch schon wieder 10 Jahre her, als irgendein neuer Euroschein auf den Markt kam, was ist der 20er? Ich weiß es nicht mehr. Haben sich eine Gruppe Illustratoren und Illustratorinnen zusammengetan und eine Ausstellung. Frag mich jetzt nicht mehr wo. Doch, es war in Düsseldorf. Doch, in Düsseldorf, in irgendeiner großen Bank. War eine tolle Ausstellung auf einer großen Galerie. Da hingen die Bilder. Und da haben wir unsere eigenen Euroscheine entworfen. Das war natürlich eine Kunst, aber ich muss mal schauen, wo ich den habe. Dann werde ich den irgendwo auch noch in die Shownotes packen. Das Ausstellungsstück hängt mittlerweile bei meinen Eltern im Flur. Die haben das tatsächlich gekauft. Die hätten auch einfach nur warten müssen, bis ich das wieder abhänge, weil es wurden keine Scheine verkauft. Aber die hatten Angst, jemand anders kommt ihnen zuvor. Und dann haben sie das käuflich erworben. Und jetzt hängt der jedes Mal da, wenn ich hänge. Und da sitzt dann ein kleines, glückliches Monster und freut sich darüber, auf einem Geldschein abgebildet zu sein. Ich wollte dieses Motiv mal gerne auf meine Kreditkarte drucken lassen, aber da war die Sparkasse nicht einverstanden, weil da halt auch das Euro-Motiv, also das Symbol für Euro drauf war. Und das hätte denen nicht gefallen. Und wenn ich das wegnehme, dann zerstört das die Gesamtkomposition. Und außerdem hätte das Geld gekostet und so wichtig war mir das dann auch wiederum nicht. Mein Gott, also wenn die das nicht wollen, dann eben nicht. 1000 Lire, das waren damals, 1000 Lire war schon viel. 1000 Lire, es war eine Menge, das waren 2 Mark, das waren 4 Ostmark. Entschuldigung. Wenn wir da, ich weiß gar nicht, was wir so an Taschengeld bekommen hatten, wenn wir im Urlaub waren. Aber wir sind dann mit, allein, dass das Taschengeld in Scheinen uns gegeben werden konnte, dass das Geld Scheine waren. Also wir wussten ja schon, Taschengeld haben wir ja schon gekriegt, aber das waren Münzen, das waren Münzbeträge. Und auf einmal haben wir unser Taschengeld für den Urlaub in Geldscheinen bekommen. Das war ja schon ein riesen Ding für uns. Geldscheine, ich meine, wie alt werde ich da gewesen sein? 6 oder so? Ich weiß halt, dass ich verstanden habe, was da für Zahlen draufstehen. Also werde ich schon 6 gewesen sein. Vielleicht auch eher, weil ich das Lesen und Zählen schon vorher konnte, aber ich gehe mal davon aus, 6 oder 7. Und dann ist man damit in den kleinen Tante-Emma-Laden im Dorf Punta Gro am Gardasee gegangen, hat sich irgendwas gekauft oder später in den Kiosk und hat sich ein lustiges Taschenbuch gekauft. Wir haben gerne im Urlaub lustige Taschenbücher gelesen. Also die Mickey Mouse und Donald Duck. Ich war immer eher Donald Duck-Geschichtenleser. Und wenn man bedenkt, dass die lustigen Taschenbücher eigentlich in Italien gezeichnet und hergestellt wurden, nach Deutschland, in Deutschland verlegt und gedruckt, fand ich das im Nachhinein sehr gerecht, dass wir die dann in Italien gekauft haben, und zwar zum doppelten Preis, weil die dann wieder importiert werden mussten und an die Touristen für teuer Geld verkauft werden. So ein lustiges Taschenbuch, wenn das bei uns 5,60 Mark gekostet hat, dann wurden da ganz schnell 5.600 Lire draus oder sowas von dem Dreh. Es war, wenn man Pech hatte, konnte man da wirklich den doppelten Preis für hinlegen. Was heißt, wenn man Pech hatte? Man musste ja nicht. Doch, das musste man, weil man wollte das ja haben. Lustige Taschenbücher sind etwas, das ich komplett und ausschließlich nur mit Italien verbinde. Ich habe zu Hause in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr als ein halbes Dutzend lustiger Taschenbücher über die Jahre verteilt gekauft. weil ich hab's ja, man hat sie zwar mal auch gelesen, weil die lagen halt rum, wir haben sie ja dann wieder mit nach Hause genommen. Das heißt, auf der Rückfahrt im Auto gab es dann einen großen Stapel lustiger Taschenbücher. Das Auto war auf der Rückfahrt voller als vorher, weil wir uns immer irgendwelchen Kram gekauft hatten. Also wir wollten das, aber wir haben immer irgendwas geschenkt bekommen und ein Stapel lustiger Taschenbücher von unten bis unters Dach, weil wir da wirklich exzessiv betrieben haben. Eigentlich verrückt, wenn man sich das vorstellt. Und in Deutschland haben wir die zwar auch gelesen, aber eigentlich kaum mehr mit dem Arsch angeschaut. Also das lustige Taschenbuch ist für mich eine durch und durch italienische Angelegenheit, was ja tatsächlich, wie gesagt, stimmt, denn die Comics wurden und werden heute noch vornehmlich in Italien gezeichnet. Das wusste ich auch eine ganze Weile nicht, aber ja. In den USA waren die Donald Duck und Mickey Mouse Comic-Geschichten gar nicht so beliebt. Da gab es irgendwann mal ein natürliches Ende. Und damit man, und weil die in Deutschland sehr beliebt waren, musste man dann eigene Geschichten zeichnen. Dann wurden wahrscheinlich Lizenzen erworben und dann gab's die lustigen Taschenbücher. Lustige Taschenbücher ist auch so ein furchtbar deutscher Name. Wie Lach- und Sachgeschichten. Das ist schrecklich, wenn man sich das überlegt. Aber das, so waren das. Das waren die 70er. 80er? Ich habe keine Ahnung. 80er. Ja. 1982. Ja, und gerade eben war ich draußen in der echten Welt. Es ist heiß da draußen, deswegen tue ich das jetzt gleich nicht mehr. Und es war furchtbar heiß und die Neusser Straße war erstaunlich leer. Für einen Moment. Ich dachte, nanu, haben die hier etwa auch gerade den Straßenverkehr abgeschafft? Nehmen die sich ein Beispiel an Rom? Denn ich habe gestern Abend mir ein Herz und eine Krone angeschaut. Roman Holiday, diesen wunderschönen Film aus den 50ern mit Audrey Hepburn. Ich muss gerade mal schauen, von wann der eigentlich ist. Ein Herz und eine Krone. Audrey Hepburn und Gregory Peck. Der Film ist von 1953. Die erste Hauptrolle von Audrey Hepburn. Ich glaube, damals sogar Oscar nominiert wurde. Kann das stimmen? Herz und eine Krone. Mal schauen. Auszeichnungen. Die sogar den Oscar bekommen, natürlich, ja. Sie hat Oscars gab es auch für die legendäre Edie's Head in der Kategorie Beste Schwarz-Weiß-Kostümdesign. Ja, das ist auch wirklich schön. Ja, Audrey Hepburn spielt eine Prinzessin aus einem nicht genannten Staat, die auf Europareise ist, durch alle Metropolen der Stadt gereicht wird, Empfänge, Bälle, Termine und irgendwann die Schnauze voll hat und eines Abends ausbüxt. Und unter dem Einfluss eines Schlafmittels, das man ihr unglücklicherweise vorgegeben hat, gerät sie dann an den amerikanischen Journalisten, wie hieß er, Joe Bradley, gespielt von Gregory Peck, und als der versteht, wen er da nachts bei sich aufgenommen hat, weil er die nicht loswerden konnte, die lag da so schön auf einem Mäuerchen vor irgendwelchen Säulen, die ich einfach nicht, und Ruinen, die ich einfach nicht erkennen konnte. Und das hat mich gewurmt, weil ich sonst so viel in dem Film erkennen kann, wo das spielt. Und da wusste ich das nicht. Wo landet die dann nachts? Auf welchem Mäuerchen, vor welcher Ruinenstelle liegt Audrey Hepburn und schläft ihren Betäubungsmittelschlaf aus, bevor Gregory Peck sie ins Taxi verfrachtet und sie sich in die Wohnung nimmt und dann aufs Sofa verfrachtet. Und als er am nächsten Tag begreift, er hat die Prinzessin, nach der sich gerade alle Journalisten die Finger schlecken, macht er mit ihr eine Tour durch Rom. Sie lügt ihm vor, sie wäre eine Schülerin, die aus dem Internat ausgebüxt ist. Er lügt ihr vor, er ist alles. Er ist kein Journalist. Und natürlich verlieben sie sich, aber kriegen sich dann am Ende nicht. Wunderschön romantischer Film, ohne dabei kitschig zu sein. Das ist das Tolle, das ist keine Kitschromanze, aber ein fantastischer Film über Rom. Rom ist neben Audrey Hepburn und Gregory Peck ist das die dritte Hauptdarstellerin. Und ich liebe diesen Film, weil es so erstaunlich wenig sich zwischen 1953 und den 1990ern, als ich, wie gesagt, mehrfach in Rom war, verändert hat. Das ist wirklich noch dieselbe Stadt. Was sich verändert hat, ist der Straßenverkehr. Erstaunlich. Die Autos sehen anders aus und sie sind deutlich weniger. Dafür fahren sie an Stellen, wo in den 90ern sie schon nicht mehr fuhren. Wie zum Beispiel vor dem Kolosseum, wo bis in die 70er Jahre ein großer Parkplatz war, wo die Autos durchfuhren. Das ist mir ja neulich schon bei Dinosaurier bedrohen Rom aufgefallen. Aber jetzt habe ich mal nachgeschaut, weil ich wissen wollte, wann dieser Platz zwischen dem Ausgang des Forum Romanums und dem Kolosseum eigentlich zur Fußgängerzone gemacht wurde. Das wollte ich einfach mal wissen und habe dann Fußgängerzone, Straßenverkehr, Kolosseum eingegeben und bin auf etwas Interessantes gestoßen, nämlich dass seit 2013 schon, es ist jetzt schon auch fast 10 Jahre her, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber 2013, es wird mich jetzt interessieren, ob es heute noch so ist oder ob das eine Eintagsfliege war. Aber 2013 hat der damalige, damals regierende Bürgermeister, habe ich denn den Namen? Irgendwo muss er sein, der Bürgermeister. Na, ist ein Foto von ihm auf dem Fahrrad, sehe ich nicht. Ignazio Marino. Die Straße zum Forum Romanum hin, die wirklich vielbefahrene vierspurige oder sogar sechsspurige Straße, in eine Flaniermeile umgewandelt. Er hat sie zu einer autofreien Straße gemacht. Die Straße, das ist die, warte mal, das muss ich mal gerade kurz schauen. Ich habe es alles geöffnet und jetzt dummerweise wieder geschlossen gehabt und finde es nicht. Via dei Fori Imperiali, das ist die Straße, wenn man vom Norden her Richtung Kolosseum zusteuert, dann kommt man an der Schreibmaschine vorbei, die habe ich neulich schon erwähnt, toll, alles haben sie hier stehen, bei Google Maps, aber nicht wie die Schreibmaschine wirklich heißt, super. Das ist das Monument von Vittorio Emanuele, scheußlicher Protzbau, aber von der Schreibmaschine aus, wie gesagt, Form einer Schreibmaschine, deswegen nenne ich die jetzt weiter so, zweigen zwei Straßen ab. Einmal die Via del Teatro, die Marcello, ich versuche das richtig zu betonen, aber ich, nochmal, ich kann kein Italienisch, ich möchte das klarstellen, dass das alles nur Angeberei ist. Ich habe zwar mal Latein gelernt, ziemlich lang, und ich kann 2, 3 Wörter Französisch, aber Italienisch weiß ich eigentlich nur, wie man es ausspricht und wie es klingt, mehr oder weniger von Italienurlauben als Kind. Also wenn man vor der Schreibmaschine steht und nach rechts abgeht, dann geht das am Kapitolshügel vorbei, Richtung Tiber, und da kommt man dann auch, da kommt man dann Richtung Kolosseum, und vor dem Kolosseum kommt man auf den Platz, wo der Tempel der Vestalinnen steht, und dort findet sich auch nicht an dem Tempel der Vestalinnen Bocca della Verità, die ich neulich so schön zur Boccia della Verità gemacht habe. Die Boccia della Verità, das ist dieses Kugelspiel, das man mit Plastikkugeln am Strand gespielt hat. Also Mann, damit bin ich jetzt wieder ich gemeint. Was haben wir? Das wäre die Boccia della Verità, wäre, das ist auch eine Variante. Und ja, jetzt weiß ich auch wieder, woher ich den urbanen Mythos hatte, dass Lügnert ihre Hand durch den Mund, das Gesicht, den Mund der Wahrheit, durch diese große Steinplatte mit dem Gesicht in der Mitte stecken, die Hand abgehackt bekommen haben, was ja wirklich sein kann im Mittelalter oder in der Antike, ich weiß gar nicht, wie alt das Ding ist. Müsste ich jetzt wieder googeln, nee, fange ich jetzt nicht an. Die kriegen die Hand abgehackt. Es gibt ja halt diese schöne Stelle, in der Gregory Peck Audrey Hepburn das vorspielt. Es macht super, es ist super lustig und sehr spaßig. Es ist überhaupt ein sehr spaßiger, leichtlebiger Film, der, bei dem die ernsten Töne am Ende dann doch überraschend echt rüberkommen. Aber die Boccia delle Verità, da kriegt dann der Verlierer die Hand abgehackt. Wer am Klamm seiner Kugel am weitesten weg vom Schweinchen ist, hat verloren und kriegt die Hand abgehackt. Das wäre die Variante Boccia della Verità. Wie gesagt, Bocca della Verità, Westertempel. Wenn man von der Schreibmaschine aus nach links abbiegt, dann kommt man Richtung der antiken Foren. Das Foro Traiano auf der linken Seite, Foro di Augusto, das ist Augustforum auch auf der linken Seite und auf der rechten Seite das Forum Romanum. Und diese Hauptverkehrsstraße, die Via dei Fori Imperiali, wurde 2013, ich weiß nicht, ob dauerhaft, zur Fußgängerzone gemacht. Was natürlich Probleme mit sich bringt, denn eine Hauptverkehrsstraße einfach mal dicht machen, das ist nicht so gut für den Verkehr, denn dann gibt das Chaos und dann gab es natürlich auch. Also ist hart für kritisiert worden, dass das Verkehrschaos in anderen Teilen der Stadt zugenommen hat, dass auf dieser schönen Flaniermeile sich jetzt die Fußgänger und Radfahrer gegenseitig bekriegen, wie sie das ja hier auch in der Kölner Altstadt machen. Wer da mal an der Altstadtpromenade am Rhein durch ist, egal ob mit Fahrrad oder Fußgänger, weiß, wie schrecklich das ist, dass die jeweils andere Seite, die entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist der Gegner, der Feind. Das sind zwei unversöhnliche Lager, die sich bekriegen und das wird hier wahrscheinlich dann auch der Fall gewesen sein. Aber das Ziel war, dass dieser Bürgermeister damals ausgesprochen hat, den ganzen antiken Teil zu einem einzigen großen Park zu machen, zu einer Parkanlage. Das fände ich schon großartig. Also wenn das heute noch tatsächlich der Fall ist, ist ja jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre her, wer weiß, was sich da seitdem getan hat, das würde ich gerne sehen, da würde ich gerne hin. Einfach diese Meile auf das Kolosseum. Man sieht an dieser Straße auch so schön am Ende das Kolosseum. Das ist wirklich so eine Schnittstraße, wo man das Kolosseum in der Ferne sieht. Das wäre schon wirklich, wirklich fantastisch. Oh, schön. Wirklich, wirklich schön. Das Kolosseum übrigens, das habe ich neulich schon angedeutet, ist nicht wie, das ist nicht rund, sondern oval. Das sieht es von oben sehr deutlich. Mir ist das immer sehr klein vorgekommen. Meistens aber auch, weil ich an einer der schmalen Seiten gesessen habe. Vermute ich jetzt gerade mal. Nein, wahrscheinlich nicht. Also wenn man außen steht, ist das Ding wirklich riesig und gewaltig. Es ist nicht mehr so viel übrig wie in der Antike, denn der äußere Ringkreis wurde zur Hälfte über die Jahrhunderte abgetragen, weil die Römer Rom auf Rom gebaut haben. Also man hat aus den Steinen irgendwelche Palazzi im Mittelalter gebaut. Aber das, was noch übrig ist, ist halt beeindruckend groß, beeindruckend riesig. Und wie gesagt, damals auch schon der Platz davor, Piazza del Colosseo, so heißt das. Kolosseum, glaube ich, nach einer Kolossalbüste von Kaiser Nero oder dem Sonnengott benannt. Habe ich jetzt gelesen. Wusste ich auch nicht. Ist mir auch eigentlich gesagt ziemlich Wumpe. Das muss ich jetzt aber schon wissen, wann das erbaut wurde. Man darf das Kolosseum nicht mit Kaiser Nero in Verbindung bringen, nur weil da an dem Platz in der Antike eine Statue stand, die ihn wohl dargestellt hat oder dann später umfunktioniert wurde, nachdem man ihn geschmäht hatte. Das Kolosseum Wurde zwischen 72 und 80 nach Christus errichtet. Das war schon nach Kaiser Nero. Also wenn man Bilder sieht vom brennenden Rom, das Kaiser Nero in Flammen gesetzt haben soll, das ist ja heute mittlerweile historisch stark, stark angezweifelt wird, was wahrscheinlich einfach Rufmord nachträglicher war. So, die Politik war so. Es war ein unbeliebter Kaiser, man wollte seinen Ruf schänden, nachhinein ihn aus den Geschichtsbüchern tilgen. Dabei hat er nicht mehr oder weniger Gräueltaten begangen als jeder andere durchschnittliche Kaiser in der römischen Geschichte. Aller Wahrscheinlichkeit nach war Kaiser Nero sogar ein vergleichsweise harmloser Irrer, was in dem Maßstab von römischen Imperatoren immer noch Mörder bedeutet. Aber trotzdem, für einen römischen Imperator, einen römischen Kaiser, ist so ein einfacher Mutter- und Gattinnenmord, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, ist auch noch harmlos. Das ist ja wie Falschparken. Das nehmen die mal so mit. Das zahlen wir gar nicht. Das landet im Handschuhfach. Ja, ja. Also das brennende Kolosseum, wenn man das auf Abbildern sieht, das ist ziemlich falsch. Das ist wie im Film Gladiator, sieht man den Kaiser, ich weiß nicht mehr welcher Kaiser, gespielt von, es fällt mir der Name auch nicht ein, der vor ein paar Jahren so toll den Joker dargestellt hat, vor Rom stehen. Und man sieht im Hintergrund die Kuppel, diese Kuppeln, diese römischen Kuppeln, diese großen Kuppeln der römischen Kirchen mit den Säulen, mit den Heiligen obendrauf, die heute so die Silhouette von Rom bilden, die gab's damals noch nicht. Die Kirchen kamen später, aber das sieht gut aus, also hat man das in diesen Hollywood-Schinken da reingepackt. Naja, naja. Wie gesagt, was mich damals überrascht hatte, war nicht von außen die Größe, dass das Ding riesig ist, das ist klar, sondern von innen die irgendwie plötzlich sehr überschaubaren Ausmaße dieser Innenarena, die erstaunlicherweise sehr klein und eng wirkt, wenn man vorher immer erzählt bekommen hat, hier im Kolosseum wurden sogar Seeschlachten nachgebaut. Das konnte geflutet werden und dann wurden da ganze Seeschlachten nachgebaut. Dann dachte ich mir, ja, womit? Mit Ruderbooten? Da ist wirklich nicht so viel Platz, dass man da irgendwelche Schlachtschiffe und sei es auch nur in einem stark verkleinerten Maßstab gegeneinander antreten lassen kann. Der Platz reicht nicht. Das müssen dann sehr kleine Schiffe gewesen sein. Das ist erstaunlich. Oder es ist ganz einfach so, was ich auch durchaus für möglich halte, dass man da sitzt und die Verhältnisse einfach überhaupt nicht mehr einschätzen kann, dass es sich wirklich den Möglichkeiten des Auges entzieht, hier noch Größenverhältnisse klar einzuschätzen. Nee, jetzt wird da oben gebohrt. Ich hoffe, das bleibt nicht den ganzen Tag so. Ja, so ein Scheiß. Ja, ja. Dagegen ist leider der Circus Maximus, der große, langgezogene Arena, in der die Wagenrennen stattgefunden haben, wahrscheinlich heute immer noch größtenteils unausgegraben. Es ist schade, aber mein Gott, ich muss mal schauen, vielleicht findet man da ja ein Bild auf Wikipedia, wie es aktuell ist. Die Südtribüne ist ausgegraben. Gut, das war damals in den 90ern noch nicht so. Das finde ich gut. Die hätte ich ja... Also das hat mich tatsächlich sehr enttäuscht. Ja, der jetzige Zustand des Circus Maximus, das ist immer noch einfach eine große Wiese mit Kieswegen und Schotterplätzen und grasbewachsenen Hängen, so eine Mulde, eine langgezogene Mulde, wie es auch damals war, aber jetzt ist zumindest mal dieses scheiß Handy ausschalten, WhatsApp, 11 Nachrichten aus 2 Chats, die können mich gerade mal, Ich nehme hier auf, das ist wichtig. Verdammt nochmal, scheiß Handy, geh an. Dieses blöde Drecks. Nein, jetzt geht die Kamera an. Dieses Handy, warum habe ich das eigentlich immer noch? Weil ich zu faul bin, mir ein neues zu besorgen. So. Meine Güte. Flugzeugmodus. Wo habe ich das denn gestern gehört? Ach ja, bei Dr. Who. Können Sie bitte Ihr Handy ausschalten, wenn ich Sie in meinem Traktorstrahl ins Raumschiff hole? Das stört die Geräte. Flugzeugmodus, bitte. Ja, das war enttäuschend, weil es halt eine einfach so eine große Mulde zeichnerisch so überhaupt nichts hergibt, und das hat schon der Circus Maximus hat halt auch doch sehr meine Fantasie beflügelt, und ich hätte da gerne das gerne erlebt, aber das ist wohl nicht so. Jetzt schaue ich nochmal Via Dei Imperiali. So, ob es da aktuelle Bilder gibt. Mit Blick aufs Kolosseum. Das sieht tatsächlich leer aus, die Straße. Das scheint tatsächlich immer noch eine Flaniermeile zu sein, so wie es jetzt, wie ich die Bilder sehe. Also öffentlicher Verkehr, also und Taxis, ist die Straße immer noch offen. Das wundert mich nämlich gerade, eine Fußgängerzone ist das nicht. Die haben einfach nur den Verkehr gesperrt. Da haben sie noch nichts gebaut, und das scheint heute immer noch so, sondern das ist Italien. Aber das scheint jetzt eine verkehrsfreie Zone zu sein. Das finde ich geil. Da glaube ich, würde ich tatsächlich mal gerne wieder hin, sollte ich irgendwann jemals wieder nach Rom kommen, und irgendwie wünsche ich es mir doch, möchte ich dann da mal zu Fuß da entlang spazieren. Das finde ich wirklich, wirklich schön. So, ich glaube, ich kann mich jetzt noch stundenlang in Rom verirren. Oder ich könnte, wenn ich schon bei Sparkassen bin, über Playmobil-Figuren reden. Das war der Gedanke kam mir vorhin, als ich über das Spielgeld geredet habe, über die Playmobil-Bemalaktion von damals reden, die wir ganz toll fanden. Aber ich glaube, das ist jetzt alles ein bisschen zu viel. Vielleicht mache ich das ein andermal. Ich habe ja immerhin heute noch eine Aufnahme. Ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen warm reden. Und vielleicht nur mal kurz hinlegen, weil ich ein bisschen Kopping habe, Kopfschmerzen. In dem Sinne, buongiorno tutti, arrivederci, i Roma.
Eine Produktion des Podcast Imperiums.